Guten Morgen, liebe Gemeinde, liebe Gäste, alle, die sich bei schönem Wetter doch noch hierhin getraut haben. Schön, dass ihr da seid. Also, mein heutiges Thema ist, wenn wir Gott unsere Rechte abgeben, dann kann er uns segnen. Und ich weiß nicht, ob ihr dabei wart, als ich das letzte Mal gepredigt habe, war mein Thema so vor allen Dingen aufzuzeigen, wie sehr Jesus sich nach einer Beziehung mit uns sehnt. Und heute soll es ein bisschen darum gehen, wenn wir denn eine Beziehung mit Jesus haben, wem gehören wir eigentlich? Können wir uns, wem gehören wir? Da möchte ich mal ein Augenmerk drauf legen. Und ja, ich habe mir ein bisschen Gedanken drüber gemacht. Also ich gehöre ja der Miri zum Beispiel. Wir haben geheiratet vor dem Staat und vor der Gemeinde, vor euch und waren im Standesamt. Miri hat jetzt ein Recht darauf, dass ich ihr Ehemann bin. Und ich habe natürlich auch ein Recht, dass sie meine Ehefrau ist. Das ist alles eingestellt und das ist auch völlig biblisch, das ist gut so. Wer hat noch ein Recht auf mich? Das Finanzamt, Versicherungen, wir haben ja sämtliche Versicherungen, die GEZ, ich musste jetzt wieder GEZ überweisen, obwohl wir das gar nicht nutzen, deren Dienste. Rentenversicherung, mein Arbeitgeber, alle haben irgendwelche Rechte an mich, stellen Rechte an mich. Wem gehöre ich noch? Gehöre ich vielleicht der Werbung? Die schafft es auch immer wieder, dass ich überzeugt bin, irgendwelche Dinge haben zu müssen. Wem gehöre ich? Gehöre ich vielleicht irgendeiner Sucht? Gehöre ich dem Geld, dem Mammon? Gehöre ich vielleicht einfach mir selber? Bin ich mein eigener Chef? Wir werden eigentlich regelrecht bestürmt damit, dass wir ja aus allem Möglichen ankommen und ihre Rechte uns gegenüber Geltung verschaffen wollen. Und ich habe mich gefragt, wie schaffen sie das eigentlich? Ich meine, es gab eigentlich noch nie so eine Zeit, wo die Leute so freiheitsliebend sind wie heute. Man will so sich ausleben und Freiheit, das ist das Ding eigentlich. Und trotzdem schaffen alle möglichen Leute, alle möglichen Parteien, schaffen es, ihre Rechte uns gegenüber Geltung zu verschaffen. Wie schaffen sie das? Ich glaube, indem sie uns vermitteln, dass es gut für uns ist. Also unser Ego wird ein bisschen geschmeichelt. Ja, hey, wenn du diese Versicherung hast, dann musst du dir um nichts mehr Sorgen machen. Du wirst ewig leben. Wenn du eine Autoversicherung hast, dann kann dir nichts mehr passieren. Also es wird uns irgendwo etwas vorgegaukelt. Und wir lassen uns dabei irgendwo in unseren Rechten einschränken, ohne ja so richtig dagegen aufzubegehren. Wir schimpfen manchmal, ja, man muss so viel Steuern zahlen und das und das und das. Aber wir machen es einfach. Es ist irgendwo mehr oder weniger okay für uns. Wie anders ist es, wenn Gott dann kommt und sagt, hey, ich habe Rechte an dich und ich möchte jetzt diese Rechte einfordern von dir. Da sind wir manchmal ein bisschen, da werden wir ein bisschen kleiner. So kann man gut verschwinden hinter diesem Pult und so kennen wir das auch aus unserem persönlichen Leben. Es ist schwierig, einfach direkt zu sagen, Halleluja, Jesus, du willst unser Chef sein. Super, da bin ich voll dabei. Also in diesen Liedern, ich finde Lobpreis super. Es ist schön zu singen und es ist auch richtig zu singen. Gottes Volk hat immer gesungen. Aber die Lieder, die wir gesungen haben, habt ihr euch gemerkt, was wir gesungen haben? Regier in mir, regier über alles. Alles soll dir gehören. Alles, komm mit deiner Macht und regier in mir. Ja, ist das einfach nur eine Anforderung, dass Gott das machen soll? Oder wollen wir das eigentlich wirklich? Leben wir das wirklich so im Alltag? Also meine Praxis sieht meist ein bisschen anders aus. Den heutigen Text, den ich ausgesucht habe zu diesem Thema, der steht in 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Den möchte ich kurz vorlesen. Wer eine Bibel hat, ich habe, es ist sogar an der Wand. 1. Korinther 6, Vers 19 bis 20. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr nicht euch selbst gehört. Denn ihr seid teuer erkauft. Darum verherrlicht Gott in eurem Leib und eurem Geist, die Gott gehören. Folgende Geschichte. Wenn dich ein Feuerwehrmann aus seinem Haus rausgerettet hätte, was brennt? Dein Haus brennt, ein Feuerwehrmann kam, er hat dich rausgerettet. Was würdest du machen? Du wärst ihm irgendwo mega dankbar. Du würdest ihm vielleicht ein schönes Geschenk geben. Du würdest dich herzlich bei ihm bedanken, ihn in den Arm nehmen. Du ständest ein bisschen in seiner Schuld. Aber wir würden ja nicht das Eigentum von dem Feuerwehrmann, oder? Also wir wären unsere eigenen Chefs noch. Das ist ja irgendwo auch ein bisschen sein Job, so das zu machen. Aber hier bei dieser Bibelstelle, die ich vorgelesen habe, da geht es um viel mehr. Da möchte ich ein bisschen drauf eingehen. Hier ist Gottes Sohn, unser Schöpfer, ist gekommen, um uns zu retten. Und das hat er gemacht, weil er uns so megamäßig liebt. Und da ist viel, viel mehr passiert als bei dieser Geschichte mit dem Feuerwehrmann. Jesus ist, wenn wir es so ein bisschen mit dieser Geschichte, es ist ein bisschen schwierig, das damit zu erzählen, aber wenn wir es damit, diese Geschichte versuchen mit dem Feuerwehrmann, Jesus ist nicht einfach nur gekommen, weil es sein Job ist. Er ist nicht einfach nur gekommen, weil irgendwer geklingelt hat, ja gut, dann es war Feueralarm, dann mussten wir sofort los und dann holt alle raus, soweit es möglich ist, aber guckt, dass ihr euch selber nicht gefährdet, liebe Feuerwehrmänner, holt alle raus. Aber Jesus ist reingegangen in dieses Haus, was gebrannt hat. Er hat alle rausgeholt, die irgendwo ihre Hände nach ihm ausgestreckt haben und er ist dabei selber verbrannt. Also, wenn wir bei der Geschichte bleiben wollen. Er hat es nicht einfach gemacht, weil es sein Job ist. Also, es ist Jesus' Job, uns zu retten. Das ist ja die große Frage. Jesus, der liebe Gott, das haben wir immer so drin, aber ist es eigentlich wirklich sein Job? Haben wir da überhaupt ein Recht drauf, dass Gott, dass Jesus uns rettet? Es gibt Geschichten in der Bibel, die Sintflut, Sodom und Gomorra. Gott hat reingeschlagen. Gott hat die Menschen gerichtet, weil sie sich voll gegen ihn gestellt haben, weil sie nichts von ihm wissen wollten, weil sie seinen guten Plan, dass er in einer Beziehung mit ihnen lebt, mit Füßen getreten haben, weil sie das, was Gott eigentlich gedacht hat, dass Menschen auch in Harmonie miteinander leben, dass etwas Gutes ist, als Geschöpfe Gottes ihn zu reflektieren, das haben sie völlig entstellt. Und Gott könnte doch eigentlich hergehen und reinschlagen und sagen, hey, ich habe die Nase voll, was die Menschen machen, ich will nichts mehr mit denen zu tun haben. Aber Jesus will retten. Der stemmt sich mit allem, was ihn ausmacht, hat sich dagegen gestellt. Und jetzt hier ein bisschen übersprungen. Zu viel aufgeschrieben ist auch nicht gut. Letztendlich, Jesus hat sich dagegen gestellt, mit allem, was ihn ausmachte. Er hat uns aus diesem brennenden Haus herausgerettet. Und das nicht nur einfach so ein bisschen so und ach, da hinten ist noch jemand, aber das schaffe ich nicht mehr. Wenn ich da jetzt durch die Flammen gehe, dann verbrenne ich, sondern er ist durchgegangen durch die Flammen. Er hat sich selber nicht geschont. Er hat seinen Leib, seinen eigenen Körper hat er nicht geschont. Er hat seine Stellung, die er hat, als Schöpfer, als derjenige, der er ist, völlig über uns stehen, als derjenige, der alles geschaffen hat, die wunderbare Natur. Er hat es alles für nichts geachtet, aus Liebe zu uns, ist rein in dieses Haus, hat uns gerettet. Und was macht das jetzt mit uns? Was bedeutet das für uns, dass Jesus das für uns getan hat, für alle Menschen? Wir meinen ja oft irgendwo, wir gehören uns. Also ich denke das eigentlich, ich gehöre so mir selber. Und in vielen Entscheidungen, die ich treffe, das mache ich einfach mal so. Aber wie sieht Jesus das? Wie sieht er uns? Wem gehören wir? Also Jesus sieht erstmal alle Menschen, die ihn nicht haben, die ihn nicht als Retter haben, sieht er als Tote an. Weil er sieht schon das, was auf diese Menschen wartet. Hey, wenn sie mich nicht haben, sagt er, dann kommen sie in die Hölle. Das ist die ewige Strafe, die auf sie wartet. Sie sind eigentlich tot. Und Jesus hat sich dagegen gestemmt. Und was ist nun, wenn einer sagt, Jesus, du mein Retter, wenn einer zu Jesus kommt und wirklich ihn als Retter anerkennt, wem gehört er dann? Das ist genau der Punkt, worauf ich eingehen will. Wir haben gelesen, oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist, den ihr von Gott empfangen habt und dass ihr nicht euch selbst gehört? Denn ihr seid teuer erkauft, darum verherrlicht Gott in eurem Leib, in eurem Geist, die ihr Gott gehört. Ihr habt sicherlich schon oft gehört, wir sollen Gott wirklich mit Geist und Seele preisen, wir sollen ihn loben. Aber dass unser Leib, unser Körper, so das, was uns ausmacht, unser Leben ihm auch gehören soll. Wir hören es manchmal, wir singen es, aber es ist manchmal, denke ich, nicht so ganz bei uns angekommen. Wenn man mal überlegt, was Gott zu loben im so gesamtbiblischen Kontext, wenn man die ganze Bibel durchforscht und schaut, was heißt eigentlich wirklich Gott zu loben, dann kommt man eigentlich darauf, dass es heißt, Gott mit unserem ganzen Sein, mit unserem Wesen, also durch unser Wesen wirklich zu zeigen. Moment, ich habe es aufgeschrieben. Doch, wo bin ich denn? Heute bin ich echt verwirrt. Gott loben heißt im gesamtbiblischen Kontext eigentlich sein Wesen durch unser Leben sichtbar werden zu lassen. Nicht nur ein Lied zu singen, nicht nur irgendwo aufzustehen, wenn andere Gott loben, sondern wirklich durch unser Leben Gottes Wesen sichtbar werden zu lassen. Und wir denken natürlich schnell, ja, hey, was mein Körper, was ich, alles irgendwo schlecht, was mich ausmacht, was soll da mein Körper für eine Rolle bei spielen? Der taugt doch gar nichts. Aber Gott gibt, Jesus gibt unserem Körper eine total hohe Stellung. Er hat unseren Körper auch freigekauft, nicht nur unsere Seele, freigekauft aus den Händen des Todes eigentlich, aus dem, was auf uns wartet. Und Jesus hat sich geopfert für uns. Er ist am Kreuz gestorben und irgendwo will er, dass wir, dass unser Leben auch ein Opfer für ihn ist. Und das sind harte Worte, finde ich. Ich meine, wie geht es euch dabei, wenn jetzt einer sagt, ja, wir sollen uns für Gott opfern? Das ist doch echt ein bisschen schwierig, oder? Ich finde, das klingt so nach Einschränkung, nach, ja, ich weiß nicht, der widerstrebt einem fast alles. Ja, wir sollen jetzt uns hier alles aufgeben. Unser Leben hat keinen Wert, nur alles für Jesus. Schwierig. Und meist ist es so, dass man sehr schnell die Perspektive ändert und sagt, ja, wir sollen uns opfern, aber wir gehen schnell zu diesem, ja, wir werden dann beschenkt. Wir gehen zu diesem beschenkt werden von Jesus und dieses uns irgendwo mit da reinbringen, wirklich mit Kraft für Gott opfern, das lassen wir so ein bisschen außen vor. Empfangen ist gut, aber geben, schwieriger manchmal. Selber mich hingeben, meine Träume hingeben, ganz schwierig. Lass uns nie vergessen, dass Jesus sich wirklich mit seinem Leib geopfert hat, mit seinem ganzen Körper, mit allem, was ihn ausmachte. Das, was da auf Golgatha geschah in Jerusalem, als Jesus, der Sohn Gottes, am Kreuz hing, das war nicht nur irgendwas rein Geistliches. Das war nicht irgendwas, was irgendwo so eine Kopfsache oder so. Es war nicht irgendwo eine intellektuelle Schlacht der Gedanken oder irgendwas, sondern es war etwas, was echt passiert ist. Da ist Blut geflossen. Da ist wirklich was passiert. Jesus hat geschwitzt, er hat gelitten. Er hat im Garten Gethsemane, hat er gelitten darunter. Er ist fast gestorben, so schlimm war es für ihn, mit seinem Körper. Wie können wir da manchmal meinen, ich hoffe, das meint keiner, dass Gotteslob sich darauf begrenzt, hier in seinem wunderschönen Raum zu sitzen. Mit netten Leuten, ja. Wir haben uns alle schön frisch gemacht für den Gottesdienst. Wir freuen uns, wir singen Lieder, wir hören etwas. Wir sitzen auf schönen Stühlen, es ist schattig hier drin. Wir werden nicht bedroht, es geht uns mega gut hier drin. Und es ist schön, diese Lieder zu hören und die zu singen. Aber wie können wir manchmal meinen, dass das ist jetzt unser Gotteslob allein? Das ist Gotteslob, das ist richtig. Aber es ist nicht das einzige Gotteslob, was Gott gerne von uns möchte. Er möchte mehr. Lasst uns nie vergessen, welchen Preis Jesus bezahlt hat. Und lasst uns nie vergessen, welchen Preis auch Gott bezahlt hat, indem er seinen Sohn für uns gelassen hat. Wenn wir beginnen, das zu verstehen, dann wächst immer mehr dieses Verständnis, dass wir nicht mehr uns gehören. Wenn wir wirklich diesen Jesus am Kreuz, wenn wir da drauf schauen, dann wächst das in uns. Aber wir können das nicht irgendwie erzwingen. Wir können nicht jetzt so, ja, Benny hat gesagt, wir müssen jetzt hier unsere Rechte irgendwie abgeben und jetzt muss ich das irgendwie schaffen und ich muss das selber machen. Das können wir nicht. Wir können das nicht irgendwie produzieren. Aber wir können Gott darum bitten, dass er uns die Augen öffnet, diese geistliche Wahrheit, die dahinter steht, diese Tatsache zu verstehen, dass wir das begreifen, was Jesus gemacht hat. Und dann wird es auch in uns wachsen, wirklich dieser Wunsch für Jesus, uns ganz hinzugeben. Das kann nicht einfach nur aus dieser theoretischen Erkenntnis kommen, es muss aus Liebe zu Jesus kommen. Wenn wir umso mehr wie Jesu Liebe erkennen, die er uns entgegenbringt, umso mehr fangen wir an, ihn zu lieben. Umso mehr geben wir uns auch ihm hin. Das hängt alles zusammen. Unser Körper, mein Körper soll ein Lob für Gott sein. Ein Lob für dich. Wenn wir das Gott sagen, dann freut er sich so dermaßen. Das möchte er eigentlich. Ja, wir sind teuer erkauft. Teuer erkauft. Wir sind Gekaufte eigentlich. auch was ganz Komisches, oder? Wenn man das sich überlegt. Gekaufte, das gab es eigentlich in der Sklavenzeit. Sklaven wurden gekauft. Ich meine, wenn man heute etwas kauft, dann gehört es demjenigen, der es gekauft hat, oder? Das ist ja heute auch noch so. Wir sind Gekaufte. Dann gehören wir Gott, nicht mehr uns. Dann ist es so, dass wir manchmal meinen, ja, ich gehöre ja Gott, weil ich habe mein Herz Gott geschenkt. Mein Herz habe ich Gott geschenkt. Das haben wir auch eben in einem Lied gesungen. Aber, liebe Freunde, ist das alles, unser Herz Gott schenken? Es ist super wichtig, es ist richtig. Aber es ist eigentlich nur der Anfang. Gott will nicht nur unser Herz, er will auch unseren Körper, er will uns ganz. Er will alles von uns, dass alles, wir als ganze Person, ihm Ehre machen. Und ja, man könnte sogar sagen, wir sind eigentlich noch gar nicht so richtig biblische Gläubige, wenn wir nur unser Herz ihm geben und der Rest, der ist für uns, das will ich festhalten. Da will ich meine Rechte irgendwo für mich behalten. Das ist schwierig. Gott möchte nicht nur so unsere frommen Gefühle, unsere Emotionen, unsere Gedanken. Er möchte uns ganz und gar wirklich alles von uns. Und deswegen hat Gott nicht nur unsere Seele, die verloren gegangen ist, ohne ihn, sondern auch unseren Körper, der ohne ihn verloren gegangen ist, weil er beschmutzt ist durch die Sünde. Auch ihn hat er reingewaschen, neu gemacht, losgekauft, damit er ihn benutzen kann, damit auch dieser Körper ihn verherrlicht. Das ist sein Ziel. Und da kann es total heilsam sein, wenn man sich mal folgende Frage stellt. Also wenn man wissen will, wie weit man Gott sein Herz gegeben hat, dieses klopfende Ding hier in der Brust, dann muss man eigentlich nur überprüfen, wie weit bin ich bereit, Gott meinen Leib, meinen Körper zu geben? Wie weit bin ich bereit zu gehen? Dann weiß ich, wie weit ich Gott mein Herz gegeben habe. Prüfe dich, wie weit du Gott deinen Leib gegeben hast, dann weißt du, wie weit du Gott dein Herz gegeben hast. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir das verstehen und da echt ein bisschen demütig werden und uns ausstrecken danach, dass Jesus uns da ganz neu berührt. Ich merke bei mir so oft, dass ich irgendwo trenne zwischen diesem, ja, ich weiß so viel über Gott und es ist irgendwo alles eine Kopfsache, aber dass es in meine Hände und meine Arme fließt, ich erschrecke mich oft über mich selber, wie das irgendwo gar nicht so richtig funktioniert. Und genau aus dem Grund schreibt Paulus in Römer 12, Vers 1, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Auch Gottesdienst, nicht nur hier, in der Woche, Gottesdienst. Wir können immer Gottesdienst feiern, eigentlich total cool. Und im nächsten Vers erklärt er auch direkt, worin dieses Gottesdienst, diese gottesdienstliche Hingabe, worin die besteht. Es steht weiter, und passt euch nicht diesem Wettlauf an, sondern lasst euch, also diesem Weltlauf an, passt euch nicht denen an, die Jesus nicht haben, die mich nicht haben, in eurem Wesen, sondern lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Hey, macht es doch nicht so wie die Ungläubigen, macht es doch nicht so wie diejenigen, die mich nicht haben, macht es nicht wie die Unwissenden, die von mir weglaufen. Macht es anders. Es ist nicht irgendwie eine Warnung, die wir echt neu nochmal uns am besten groß an die Wand schreiben oder an unseren Schreibtisch. Dieses nicht mein Bauch, sondern Selbstverleugnung. Selbstverleugnung, schwieriges Wort. Übergabe meiner Rechte an Gott, schwierig. Aber Gott möchte das eigentlich. Wie kann das geschehen? Wie kann das überhaupt passieren? Ich denke durch Buße. Buße ist eigentlich Sinnesänderung, indem wir wirklich Falsches als falsch erkennen und es dann lassen. Nicht nur sagen, das ist falsch, dass ich das nicht so richtig schaffe, sondern wirklich alles dran geben, hey, das zu lassen, das zu ändern. Und dabei hängt irgendwo alles zusammen. Wenn wir uns manchmal beklagen, das hört man ja manchmal, und ich habe mich auch schon oft beklagt, ich weiß nicht so richtig, was Gottes Wille für mich ist. Was will Gott eigentlich mit meinem Leben? Was will er? Dann habe ich festgestellt, es liegt oft daran, dass ich nicht bereit bin, ihm meinen ganzen Leib zu geben, meinen ganzen Körper. Das sind irgendwelche Dinge, wo ich meine Rechte behalten möchte. Und deswegen kann Gott auch dann manchmal gar nicht sagen, was sein Wille ist. Er sagt es mir vielleicht schon, aber ich höre gar nicht hin, weil das will ich ja kontrollieren. Aber ich denke, wer nicht täglich seine Rechte wirklich an Gott abgibt, der kann nie erkennen, was Gottes Wille für ihn ist, und er verpasst eine ganze Menge. Unsere Rechte an Gott abgeben, was ist das überhaupt? Meine Kraft, meine Schwachheit, meine Zunge, meine Worte, meine Hände, meine Füße, mein Besitz, meine Freizeit, meine Sexualität, meine Wochen, meine Tage, meine Abende, meine Nächte, meine Träume, einfach alles. Man kann ewig aufzählen, eine Riesenliste. Wir gehören wirklich mit Haut und Haaren, mit unseren Muskeln, mit allem, was uns ausmacht, Gott. Doch unser Lebensmotto lautet oft, nein, ich will selber festhalten, meine Rechte, mein Ding durchziehen ein bisschen. Gott vielleicht mal später, aber Rettung ist auch gut, bekommen, aber geben finde ich schwierig. Aber es gibt manchmal so coole Filme aus der Ritterzeit, also einer meiner Lieblingsfilme früher war Robin Hood, Kevin Costner, ist ein richtig alter Film, ich weiß nicht, wer ihn kennt, aber da ist eigentlich eine ganz krasse geistliche Wahrheit drin in diesem Film, weil Robin Locksley ist in Jerusalem im Heiligen, nicht der Heilige Krieg ist das Gute, das ist verkehrt, aber er ist in diesem Gefängnis und er soll umgebracht werden, ja, und ich weiß nicht mehr ganz genau, aber ich meine, der Kopf soll ihm abgeschlagen werden, er kann sich dann irgendwie wehren und schlägt da ein paar nieder, kommt aus diesem Gefängnis frei und befreit noch einen, den Mauren, diesen Azim heißt er, glaube ich. Und was macht dieser Maurer? Was macht der Azim? Er macht Robins Sache zu seiner Sache. Er folgt Robin bis nach England. Und Robin sieht da irgendwie, boah, hier ist alles Chaos, da ist dieser Sheriff und der beutet die Leute aus, ein ganz fürchterlicher Typ. Und Robin bildet eine Bande um sich und ist da im Wald und kämpft da für die Rechte der Armen und verteilt Brote und weiß nicht was. Und super Geschichte eigentlich. Und dieser Azim, der ist die ganze Zeit bei ihm. Der macht Robins Kampf zu seinem Kampf. Und es ist nicht ähnlich wie das, was Jesus für uns gemacht hat. Er hat uns vor dem wirklich Tod, der uns auf uns wartet, vor dem ewigen Tod, rausgerissen. Ja, jetzt gehören wir doch auch Jesus und müssen wirklich unsere Sache aufgeben und Jesus Sache als unsere Sache machen. Zu unserem Anliegen wirklich. Wenn wir das begreifen würden, das wäre echt so cool, wenn ich das begreifen würde im Alltag. Ja, wir stehen irgendwo in Jesus Schuld. Gut, ich möchte jetzt einen weiteren Punkt anschauen. Die Predigt steht ja unter der Überschrift Segen, dass Gott uns segnen möchte, wenn wir ihm unsere Rechte abgeben. Und ich weiß, ich habe jetzt unheimlich viel so Imperative, nennt man das ja. Ihr müsst, wir sollen, wir müssen doch so und wir müssen doch mal und so. Habe ich ohne Ende gemacht. Man findet sowas viel in der Bibel, deswegen habe ich mich das auch so getraut. Aber ich möchte das nicht machen, ohne euch aufzuzeigen, worum es wirklich geht. Warum? Warum ich das sage? Es geht ja nicht darum, dass man einfach nur Druck ausübt, sondern es geht darum, letztendlich riesige Geschenke zu empfangen. Und darüber möchte ich noch ein bisschen was erzählen. In Matthäus 16, Vers 25 sagt Jesus selber, denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Matthäus 16, Vers 25. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Das ist eine Aussage von Jesus, die finden wir 6-mal in der Bibel. Also nicht nur 2 oder 3-mal. 2 oder 3 Zeugen steht in der Bibel, das ist wichtig, steht 6-mal in der Bibel. Es muss unheimlich wichtig sein. Wer sein Leben verliert, der wird es finden für mich. Hört sich für uns natürlich wieder sehr eigenartig an. Das ist schwierig für uns. Es klingt nach Einschränkung. Hey, Gott will uns irgendwas nicht, er gönnt uns irgendwas nicht. Irgendwo, er will uns ja total klein halten. Was soll das? Wir sehen es wirklich fast als Bedrohung an, unser Leben verlieren, mich selber. Gott möchte mir etwas wegnehmen. Gott gönnt mir etwas nicht. Die Geschichte im Garten Eden, ihr kennt sie alle. Ich habe letzte Predigt was von gesagt. Jetzt wieder, weil es ist letztendlich das Gleiche, was Eva gedacht hatte. Gott gönnt uns diese schöne Frucht nicht. Was soll das bitte schön? Gott gönnt mir etwas nicht. Gott möchte mir etwas Gutes vielleicht sogar wegnehmen. Er hält es mir vor. Aber genau das ist das Problem. Wenn wir das denken, da verschließen wir uns dem Segen Gottes. Wir machen dicht. Ich habe letztens in der Predigt gesagt, dass wir den Segen Gottes eigentlich nur durch den Gehorsam in Empfang nehmen können. Wenn wir gehorsam sind, dann kommt Gottes Segen. Man kann natürlich sagen, ja, Gott lässt es regnen über den Gerechten, so genauso wie über den Ungerechten. Aber hier geht es um mehr, es geht um echten Segen. Es geht nicht nur um unseren Bauch, um das, was wir essen. Es geht um viel mehr. Und Gott kann nicht irgendetwas in unsere Hände reintun, wenn wir sie wie eine Faust ballen und ich will meine Rechte festhalten, sondern wenn wir sie öffnen und sagen, Herr, ich bin mit mir am Ende, mach du, füll du mich auf, gib du mir die Kraft dazu. Und um euch diesen Zusammenhang aufzuzeigen, möchte ich drei Beispiele aus der Bibel noch anschauen. Und zum ersten Abraham. Der Abraham war schon uralt, hat Gott ihm gesagt, hey, du wirst einen Sohn kriegen und du wirst Nachkommen wie Sand am Meer haben. Eine Riesenverheißung. Also für uns ist das vielleicht gar nicht so das erstrebenswerte Nachkommen wie Sand am Meer. Aber damals war das was, ja. Gut, also ein paar, aber nicht so viele. Also, ja. Er hat es gehört, da war er uralt und die Sarah war auch uralt. In Römer 4, Vers 18 bis 19 liest man Folgendes über Abraham. Er hat da, wo nichts zu hoffen war, auf Hoffnung hingeglaubt, dass er ein Vater vieler Völker werde, gemäß der Zusage, so soll dein Same sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben und zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah. Was für ein Vorbild. Aber was geschah dann? Irgendwann kam Gott und sagt, hey Abraham, dein Sohn, den möchte ich haben, den sollst du opfern. Fürchterliche Geschichte. Ich meine, wie hättet ihr reagiert? Ich hätte gesagt, lieber Gott, du hast gesagt, ja, ich werde Nachkommen haben wie Sand am Meer. Ich bin 100-jährig. Jetzt hast du das so noch so geschehen lassen, dass der Sohn ist und daraus werden jetzt die Nachkommen kommen. Ja? Das ist jetzt mein Recht, du hast es mir zugesagt, es ist mein Recht, diesen Sohn nicht zu opfern. Das werde ich nicht machen. Was macht Abraham? Hebräer 11, Vers 17 bis 19 kann man nachlesen, dass er ein unglaubliches Vertrauen Gott gegenüber hatte. Er hat nicht gedacht, Gott hält mir etwas vor. Er hat geglaubt, dass selbst wenn er seinen Sohn jetzt wirklich, wenn Gott das wirklich will von ihm, das zu opfern, seinen Sohn zu opfern, dieses Schreckliche, dann wird er ihn wieder lebendig machen danach. Er wird ihn wieder auferstehen lassen aus den Toten. Das hat Abraham geglaubt. Hebräer 11, Vers 17 bis 19 steht das. Ein absolutes Vertrauen in Gott, dass Gott ihm nur Gutes will eigentlich. Da müssen wir auch hinkommen. Er verzichtet auf sein Recht, reagiert auf den Ruf Gottes und entgegen jeglicher menschlicher Vernünftelei, so diese, wir haben ja oft so vernünftige Gedanken, er reagiert komplett anders. Folgt Gott, erfüllt und die Folge ist letztendlich, dass Gott wirklich sein Versprechen an ihn wirklich erfüllt. 1. Mose 22, Vers 16 bis 18. Hier spricht jetzt Gott. Ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du dies getan und deinen Sohn, deinen einzigen, nicht verschont hast. Darum will ich dich reichlich segnen und deinen Samen mächtig mehren wie die Sterne am Himmel und wie den Sand am Ufer des Meeres. Und dein Samen soll das Tor seiner Feinde in Besitz nehmen. Und in deinem Samen sollen alle Völker der Erde gesegnet werden, weil du meiner Stimme gehorcht hast. Und heute hat Abraham tatsächlich, er hat wirklich so viele Nachkommen wie Sand am Meer, weil man kann es in Römer 4, Vers 9 bis 12 steht's, kann man es nachlesen, dass alle, die so glauben wie Abraham, dass sie Abrahams Nachkommen sind. Wie viele Christen gibt es heute, jetzt gerade in diesem Augenblick? Wie viel gab es schon? Wie viele sind schon verstorben? Und wahnsinnige Zahlen, wir werden es mal sehen, wenn wir im Himmel sind. Massen sind es. Und er ordnete seine Rechte Gott unter und so wurde er gesegnet. Er wurde wirklich sehr reich gesegnet, der Abraham. Und es stand auch, er wurde zum Segen für alle anderen. Aus der Linie von Abraham ist Jesus entstanden. Er wurde zum Retter von uns. Was ist das, wenn der Abraham das verstanden hätte, wirklich, dieser Segen? Er wäre fassungslos gewesen. Aber er hatte schon eine gewisse Ahnung und deswegen hat er so auf Gott reagiert. Und genau das Gleiche will Gott auch mit uns machen. Da ist nicht nur dieser große Abraham, dem irgendwie solche tollen Sachen passieren. Gott möchte auch uns segnen, wenn wir unsere Rechte Gott unterordnen. Und er möchte auch uns zum Segen für andere setzen und uns segnen bis in die Ewigkeit. Darum geht es immer. Ein weiteres Beispiel aus dem Neuen Testament ist der Paulus. Der Paulus hatte eigentlich tausende Gründe, er zählt die selber auf in der Bibel, ich lese sie gleich vor, Gott zu sagen, hey, ich habe Rechte vor dir, richtig viele Rechte. Beim Philipperbrief zählt er auf, hey, ich war am achten Tag beschnitten worden, ich bin vom Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, dem Gesetz nach ein Pharisäer, dem Eifer nach ein Verfolger der Gemeinde, der Gerechtigkeit nach, die im Gesetz ist untadelig. Er war wirklich ein perfekter Jude, der perfekteste Jude vielleicht, der damals da so rumgelaufen ist. Aber was macht der Paulus genau mit diesen Rechten, die er eigentlich vor Gott hatte? Philipper 3, Vers 8 bis 11. Was mir Gewinn war, habe ich um Christi willen für Schaden geachtet. Ja, wahrlich, ich achte alles für Schaden gegenüber der alles übertreffenden Erkenntnis Jesu Christi, meines Herrn, um dessen Willen ich alles eingebüßt habe. Und ich achte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Und dann ein bisschen weiter am Ende, um ihn zu erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichförmig werde, damit ich zur Auferstehung aus den Toten gelange. Der Paulus war bereit, auf alle seine menschlichen Vorrechte zu verzichten. Und warum? Um Jesus besser kennenzulernen, um für Jesus zu leben. Das war für ihn das Größte. Er hat verstanden, wer Jesus ist. Gott hat ihm wirklich die Augen geöffnet und gezeigt, hey, das ist mein Sohn, das ist Jesus, für dich gestorben. Und Paulus hat verstanden und hat dann wirklich für ihn gelebt, aber richtig, mit Haut und Haaren. Und Paulus schreibt auch an anderer Stelle im Korintherbrief, wie sehr er gelitten hat. Das war nicht nur toll, es war nicht nur Segen und Halleluja, nur in einem schönen Raum sitzen. Er hat gelitten ohne Ende. Der hat, gut, ich kann es ein bisschen vorlesen, er hat fünfmal erhalten, 40 Geißelhiebe von den Juden. Ich bin dreimal mit Stöcken geschlagen worden, einmal gesteinigt worden. Dreimal habe ich Schiffbruch erlitten. Der ist wie ein Stehaufmännchen, immer wieder aufgestanden, schreckliche Dinge erlebt. Einen Tag und eine Nacht trieb ich auf dem offenen Meer. Ich bin oft gereist, in Gefahren gewesen, durch Flüsse, in Gefahren unter Räubern, in Gefahr unter Juden, in Gefahr unter Heiden, in Gefahr in Städten, in Gefahr in Wüsten, in Gefahr auf dem Meer, in Gefahr unter falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen und so weiter. Das ist eine endlose Liste, die er aufzählt. Also ich muss mich dagegen beschämend in die Ecke setzen, wenn ich schaue, was der Paulus da geleistet hat, durch Gottes Gnade. Und er hatte erlebt, wenn er wirklich alle Rechte abgibt, wie Gott ihn segnet. Womit hat Gott ihn gesegnet? Er hat eine echte, tiefe Beziehung zu Jesus gehabt. Und die hat ihn so erfüllt. Und er hat Jesus immer besser kennengelernt in diesen Problemen. In diesen Riesenproblemen hat er einen riesen Segen erlebt. Du hast es eben von den Christen erzählt, in Syrien. Die erleben das Gleiche. Sie haben riesige Probleme an ihrem Körper, an ihrem Leib. Aber sie sind so gesegnet damit, dass Erweckungen entstehen, weil da Christen sind, die, ja, die das einfach erleben. Und das ist ansteckend auf andere. Ja, es ist schade, dass wir über so viele Dinge selber regieren wollen. Mir ist noch das Sprichwort von Jim Elliot eingefallen, ihr kennt das alles, passt auch gut. Der ist kein Narr, der hingibt, was er nicht behalten kann, um das zu gewinnen, was er nicht verlieren kann. Letztendlich ist es genauso wie Jesu Worte, die ich eben am Anfang vorgelesen habe, Matthäus 16, 25. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden, echtes Leben finden. Und wir merken echt, wie Paulus gesegnet worden ist. Letztendlich, Paulus ist nicht nur selber gesegnet worden, sondern er ist auch zum Riesensegen für alle anderen geworden. Paulus, das ist der Mann in der Bibel, was er alles geschrieben hat. Andauernd lesen wir davon, freuen uns daran, können davon so viel lernen. Und er ist zum Segen für uns, also letztendlich ist er so groß daran beteiligt gewesen, dass überhaupt das Evangelium hier nach Denzlingen gekommen ist, nach Deutschland. Er ist der Heidenmissionar. Das haben wir ihm als verdanken. Riesensegen. Da wird er sich freuen im Himmel. Hey, cool, ich bin da überall nach Griechenland und so. Ich hätte gar nicht gedacht, dass das bis hierher sogar kommen würde. Riesensegen. Zwei Zeugen. Jetzt der letzte Zeuge, Petrus. Der Jünger von Jesus, der immer so ein bisschen direkt war, nach vorne geprescht ist. Und ja, er hatte einfach Feuer, der Petrus. Und er fragte Matthäus 19, Vers 27, Jesus, sieh, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt. Was wird uns dafür zuteil? Das ist eine total gute menschliche Frage. Hey Jesus, was bringt es eigentlich, wenn ich dir nachfolge? Was, Was soll dieser ganze Stress? Also was steht dahinter? Was bekomme ich dafür? Was bringt mir das? Nicht das einfach zu leben, was ich so will und irgendwo so in den Tag hineinzuleben, sondern immer mit dieser Frage zu leben, Herr, was willst du von mir jetzt, heute? Und das dann auch noch zu tun, das ist wirklich Stress, könnte man meinen. Was bekomme ich dafür, fragt der Petrus. Und Jesus antwortet, Markus 10, Vers 29 bis 30, wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Brüder oder Schwestern oder Vater oder Mutter oder Frau oder Kinder oder Äcker verlassen hat, um meinetwillen und um des Evangeliums willen, der nicht hundertfältig empfängt. Jetzt in dieser Zeit Häuser und Brüder und Schwestern und Mütter und Kinder und Äcker unter Verfolgung und in der zukünftigen Weltzeit ewiges Leben. Das hat er den Jüngern verheißen. Aber das hat er nicht nur den 12 Aposteln verheißen, das hat er auch uns verheißen. Und man sieht auch hier, Petrus hat auch ein großes Opfer bringen müssen. Petrus war bestimmt mit Leib und Seele Fischer und ich kann das verstehen, wenn man gerne angelt. Also ich fange auch gerne Fische. Und wenn man das einmal gemacht hat, dann macht man das wahrscheinlich sein ganzes Leben lang gerne. Und der Petrus hat das aufgegeben für Jesus. Jesus sagt, hey, komm, folge mir nach. Und Petrus läuft ihm hinterher und geht, macht das. Gut, er hat am Ende nochmal irgendwo so einen kleinen Durchbruch gehabt, so einen Hänger, wo er nochmal zu seinem Schiff hingegangen ist, wollte nochmal fischen. Aber er ist wirklich in die ganze Welt rausgegangen, ist Menschenfischer geworden. Er hat seine Rechte Gott untergeordnet. Er ist sogar so weit gegangen, man geht davon aus, dass Petrus in Rom den Märtyrertod gestorben ist. Er ist verkehrt herum an einem Kreuz hängend gestorben. Warum? Weil er genau wie Paulus Jesus geliebt hat über alles. Und er hat es sich nicht nehmen lassen, überall davon zu reden, dass Jesus der Sohn Gottes ist, auferstanden, wieder zum Leben, jetzt sitzen zur Rechten von Gott und mit offenen Armen auf alle Menschen wartend, die zu ihm kommen und sagen, Herr, rette mich, vergib mir meine Schuld. Das hat er sich nicht nehmen lassen, aus Liebe zu Jesus. Wie groß muss der Segen gewesen sein wieder bei Petrus, den er erlebt hat? Hey, er durfte mit Jesus unterwegs sein, 3 Jahre lang wahrscheinlich, mit Jesus. Er hat alles, was wir hier in den Evangelien haben, die ganzen Geschichten, die hat er miterlebt. Er war ein Teil davon. Er hat gesehen, wie die Brotkörbe und die Fische sich vermehrt haben. Er hat gesehen, wie Jesus Kranke geheilt hat, wie Jesus Tote zum Leben erweckt hat. Petrus hat gesehen, wie das Evangelium sich ausgebreitet hat, wie Gemeinden entstanden sind. Petrus hat gesehen, wie Pfingsten etwas Unglaubliches passiert ist, dass Gott den Heiligen Geist auf die Gemeinde geschickt hat, auf alle, die dort versammelt waren. Ein Erlebnis, Wahnsinn. Das wollen wir auch alle erleben, oder nicht? Segen Gottes. Er hat es erlebt, weil er auf seine Rechte verzichtet hat. Und ja, er ist auch zum Segen geworden. Er ist rausgegangen als Missionar. Und er hat sich auch für uns eingesetzt. Da gab es ein Konzil in Jerusalem. Er hat gesagt, hey, Jesus ist nicht nur für uns Juden gekommen, sondern für alle Menschen, für uns. Er hat sich für Denzlinge eingesetzt. Ja, das ist unglaublich. Und er kann sich im Himmel freuen und weiß wieder, hey, cool, ja, da habe ich irgendwo einen Teil zu beitragen können, dass hier jetzt Leute sind, Leute, die auch an Jesus glauben. Denzling sage ich immer, ne? Eigentlich, ja. Deswegen lacht ihr. Ja, ich bin wirklich schon sehr verwurzelt. Aber können sich alle Denzlinger freuen, die Emmendinger nicht so. Er hat sich auch für Emmendingen eingesetzt. So. Ja, auch für Freiburg, für alle anderen Städte auf jeden Fall. Ja. Und dann für die Schwaben auch. Ja. Und ja, er ist gesegnet worden bis in die Ewigkeit. Jesus spricht davon, dass seine Jünger auf 12 goldenen Thronen sitzen werden. Ein Zeichen wirklich dafür, was für unglaubliche Dinge auf uns warten, wenn wir einmal bei Gott sind. Unglaublich schön. Jetzt stimmt mich die Sache echt recht nachdenklich. Ich habe am Anfang erklärt, wir lassen uns gerne entrechten, wir lassen uns nicht gerne von Gott entrechten. Warum ist das so im Alltag? Warum ist das so schwer? Wie Miri meint, der Waldemar, hey, der hat auch letztens eine Predigt genau über das Thema gehalten. Hör dir die besser mal noch an. Ich habe es mir jetzt gar nicht angehört. Wir hören oft davon, wir müssen Hingabe leben, wir müssen uns wirklich Gott mehr hingeben. Aber wir haben immer so unsere Schwierigkeiten damit. Warum? Ich glaube, es liegt daran, man hat es bei den drei Beispielen gesehen, dass wenn Leute wirklich ihre Rechte Gott unterordnen, dass Gott dann einen so großen Segen schenkt, der ist zu groß. Dieser Segen ist einfach zu groß. Und ich glaube, dass die ganze Hölle im Prinzip dagegen anrennt, dass Christen das machen. Dass Christen wirklich sagen, Herr, ich gehöre dir wirklich ganz. Ich singe das nicht nur, sondern ich will mir wirklich Mühe geben im Alltag. Du sollst, alles von mir gehört dir. Es darf nicht geschehen. Der Teufel kriegt die Krise, wenn Christen das machen. Das ist das Schlimmste. Denn was wird passieren? Gott wird diese Menschen zum Segenswerkzeug machen. Wie Petrus, wie Paulus, wie Abraham. Und wie groß ist der Segen gewesen? Man wird zum Segen für viele Menschen werden. Wir werden selber Segen erleben. Und unser Leben wird ein ständiger Lobpreis sein. Wir werden nicht nur sonntags singen, nicht nur in der Bibelstunde. Wir werden immer singen eigentlich. Ja, jetzt habe ich eine ewige Herleitung gemacht, so um irgendwo darauf zu kommen, was jetzt mit uns so direkt, wie kann man das praktisch umsetzen. Weil vielleicht habt ihr auch schon alle abgeschaltet, das ist euch irgendwie zu extrem, das würde ich verstehen. Vielleicht denkt ihr auch, der Benni weiß gar nicht, wie sehr ich meine Rechte immer wieder Gott unterordne. Hey, ich bin schon ein bisschen älter als dieser Kerl, der hier vorne steht. Der hat noch gar keine Ahnung vom Leben eigentlich. Dann werdet doch bitte nicht bitter. Und nehmt einfach die Perspektive von Paulus ein. Der Paulus schreibt an einer anderen Stelle mal, dass er versucht zu vergessen, was hinter ihm ist und sich nach dem ausstreckt, was vor ihm liegt, auf Jesus, auf den Himmel und dem Ziel nachjagt. Dann macht es doch weiter so. Und vergesst nicht und nehmt euch wirklich vor Augen, was ihr für ein Segen seid, was ihr für ein Segen sein könnt und was das für Auswirkungen hat, wenn ihr weiter dran bleibt. Bleibt weiter dran. Und vielleicht ist auch eine bekannte Geschichte von euch und ihr sagt, ja, ey, ich bin schon 50, 60, 70, 80 Jahre dabei, ich mache das schon lange. Und wenn mir das mal gelingt, letztendlich ist es doch alles nur Gnade. Es ist alles nur Gnade, ich kann das nicht. Es stimmt, ich will euch nicht sagen, das ist nicht Gnade, es ist Gnade. Es ist alles Gnade, wenn uns das gelingt. Aber wir müssen uns mal eins überlegen. Jesus will nichts lieber, als dass wir uns ihm komplett vor ihm entrechten, dass er alle Rechte über uns hat. Gott möchte nichts lieber als das, dass wir uns wirklich vor ihm entrechten. Der Heilige Geist will nichts lieber als das. Was ist also, wenn nichts passiert in meinem Leben? Ist Gott schuld, dass bei mir nichts geht? Ich glaube, das sind wir selber schuld. Jesus lebt in uns, in unseren Herzen. Der Heilige Geist lebt in uns. Dass der überhaupt da reinpasst, das verstehe ich gar nicht. Dass der da drin gerne bleibt, das verstehe ich auch nicht. Aber er lebt wirklich in uns. Und er will uns dabei helfen. Aber wir müssen ein Ja dazu finden. Wir können nicht unsere Rechte festhalten, sondern müssen unsere Hände öffnen, damit Jesus sie füllen kann. Ja, vielleicht fühlt ihr aber auch irgendwo einen Mangel. Ihr merkt, ich schaffe das irgendwie nicht. Ich kriege es nicht auf die Kette. Ich kämpfe aber, schwierig. Ich schaffe es nicht. Ihr habt noch nicht alle Rechte an Gott abgegeben und ihr merkt irgendwo, ich bin Egoist, aber es fällt mir so schwer, das abzugeben an Gott. Dann seid nicht traurig darüber, denn es ist normal, wenn Gott einem begegnet, dann tut es immer weh. Es tut weh, sich entrechten zu lassen. Es ist nicht einfach. Aber in Hosea 6, Vers 1 steht, kommt, wir wollen wieder umkehren zum Herrn. Er hat uns zerrissen. Er wird uns auch heilen. Er hat uns geschlagen. Er wird uns auch verbinden. Dieser Egoismus in uns, der die Rechte irgendwo festhalten will, unsere eigenen Rechte, der ist letztendlich wie ein Tumor, wie ein Krebsgeschwür. Und der muss rausgeschnitten werden mit einem Messer. Und das tut weh. Das ist nicht einfach so. Das ist eine schlimme Sache. Und auf unsere Rechte zu verzichten, es wird wehtun. Aber es lohnt sich doch. Wir haben es gesehen, diese drei Beispiele. Es ist Segen über Segen verheißen. Und dann, wie kann es weitergehen? Ich habe versucht, irgendwo so drei Bibelstellen zu finden, um so ein bisschen wie so einen Plan zu haben, die man sich vielleicht merken kann, um sich immer wieder daran zu erinnern. Und ja, ich bin auf drei Stellen gestoßen und habe das so auf drei Sätze formuliert. Wie können wir das schaffen, damit der Teufel uns dann nicht immer wieder zu Fall bringt? Zum Ersten, wir wissen, was Gott von uns will. Das steht in Micha 6, Vers 8. Es ist dir gesagt, du Mensch, was gut und was der Herr, was gut ist und was der Herr von dir fordert. Was anderes als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott. Micha 6, Vers 8, wir wissen, was Gott von uns will. Das ist klar. Zweitens, wir dürfen wissen, dass wenn wir uns vor Gott demütigen, er sich wirklich zu uns stellt. Jesaja 57, Vers 15, denn so spricht der Hohe und Erhabene, der ewig wohnt und dessen Name der Heilige ist. In der Höhe und im Heiligtum wohne ich und bei dem, der zerschlagenen und gedemütigten Geistes ist, damit ich den Geist der Gedemütigten belebe und das Herz des Zerschlagenen erquicke. Also wir dürfen wirklich wissen, dass wenn wir Gott, uns vor Gott demütigen, dass er sich absolut zu uns stellt. Jesaja 57, Vers 15. Und dann drittens, wenn wir Gott wirklich alle unsere Rechte abgeben, ja, wir stehen nicht völlig nackt vor Gott, sondern wir werden bekleidet mit Segen über Segen und wir bekommen ein Recht. Wir bekommen ein Recht. Das habe ich noch gar nicht gesagt. Und das steht in Johannes 1, Vers 12. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht oder auch das Recht, die Vollmacht, Kinder Gottes zu sein. Das ist unser Recht, ein Kind Gottes zu sein, ein Kind unseres Schöpfers. Und dieses Recht, das ist auch für alle, die Jesus noch nicht haben. Das ist allen offen. Das ist ein echtes Recht, was wir ergreifen dürfen, was wir ergreifen sollen. Und das gilt auch für uns, die wir Jesus schon lange haben. Dieses Recht müssen wir wirklich ergreifen. Nicht nur unser Herz, alle Rechte. Und ja, da können wir Gott auch drauf festnageln. Hey, Johannes 1, Vers 12, da hast du es geschrieben. Das ist mein Recht, da will ich drauf bauen, da will ich irgendwo mein Leben drauf bauen. Und er wird sich zu uns stellen. Ja, es sind so viele fantastische Zusagen im Prinzip, dass man eigentlich sagen müsste, okay, jetzt geht's los, oder? Ich hoffe, ich konnte euch ein ganz kleines bisschen motivieren. Und dieses Recht, ein Kind Gottes zu sein, dass das allen Menschen gilt, das ist auch wichtig, dass wir das weitergeben. Das ist eigentlich das Evangelium, das ist die gute Botschaft, dass jeder Mensch eigentlich ein Recht darauf hat, ein Kind Gottes zu werden. Und das müssen wir raustragen. Das können wir nicht nur hier in diesem Raum lassen. Das müssen wir raus nach Emmendingen tragen, auch nach Denzlingen. Wir müssen es in unsere Städte tragen. Wir müssen es zu irgendwelchen entrechteten Leuten tragen, zu Obdachlosen, zu Leuten, wo keiner was mit zu tun haben will. Wir müssen es nach ganz Deutschland tragen. Wir müssen es nach Europa tragen. Wir müssen es auch bis in die ganze Welt tragen, das ist unser Auftrag. Wir können es nicht nur hier an diesem Ort uns dran freuen. Wir müssen diese Freude wirklich weitergeben. Genau. Und damit möchte ich eigentlich schließen.